Naja, also die Mitarbeiter challengen uns schon als Unternehmensleitung zum Beispiel sehr, sehr stark, wenn wir sagen, das und das ist das Ziel, warum das denn jetzt wichtig ist. Sie wollen das verstehen, um es auch fühlen zu können und mit einer großen Leidenschaft dann ans Werk zu gehen. Noch ehrlicher im Feedback zu sein. Man hat in Feedback-Instrumenten häufig die Situation, das rutscht immer mehr weiter nach oben. Also es werden immer mehr Leute Top-Leistungsträger mit Top-Talenten. Und das gibt's ja in der Realität nicht, dass man nur Leistungsträger hat, ne? Also das jetzt so ein bisschen wieder zu kalibrieren auf eine Normalverteilung, um die echten Talente rauszuschälen, aber sich auch den Personen zu befassen, die die Erwartungen nicht erfüllen. Und das ist das Schwerste. Welche Narrative hat man, an denen man sich orientiert, die die Gesellschaft einem auferlegt? Und das fand ich in meiner ganzen Zeit ehrlicherweise viel, viel schwieriger als der Anspruch, den ich an mich selber hatte oder den direkte Kollegen, vorgesetzte Mitarbeiter oder so an mich hatten.
Mitarbeitende wollen heute nicht mehr einfach blind folgen. Sie wollen Entscheidungen wirklich verstehen. Doch was braucht es im Alltag, um Menschen mitzunehmen, Transformationen voranzubringen und Wandel wirksam zu gestalten? Gerade in einem Familienunternehmen mit über 35.000 Mitarbeitenden und mehr als 75 Jahren Geschichte. Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Zu Gast ist heute Kati Röver. Sie ist Vorständin für Finanzen, Controlling und Personal bei der Otto Group, zu der auch unter anderem Marken wie Hermes, Bonprix, Betterdog und die Hanseatic Bank gehören. Wir sprechen in dieser Folge über Unternehmenskultur, über Performance, darüber, wie Wandel konkret gestaltet wird, warum Menschen Entscheidungen verstehen müssen und warum Kati Röver sich mehr Ehrlichkeit im Arbeitsalltag wünscht. Kati wird auch sehr persönlich über Familie, Verantwortung und die Frage, wie sich hohe Ansprüche im Job und im Leben vereinbaren lassen. Hier kommt Kati Röver.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Kati, was lange währt, wird schön. Endlich sehen wir uns. Vielen Dank für die Einladung hier nach Hamburg.
Ja, schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Freut mich auch sehr.
Deine Chefin Petra Scharner-Wolf hat über dich gesagt, dass du ein großes Herz für andere Länder und Kulturen hast. Gibt es noch so ein Land auf deiner Bucketlist, was du unbedingt bereisen möchtest?
Ja, ganz viele. Ich habe ja noch nicht alles gesehen auf der Welt und Asien kenne ich nicht gut genug, Südamerika kenne ich nicht gut genug und ich denke mal, da gibt es noch ganz viel, was ich da entdecken kann.
Steht denn schon eine nächste Reise festgeplant an? Ein Land, eine Kultur?
Kanarische Inseln. Das ist jetzt nicht so exotisch.
Welche Kultur hat denn nach deiner Meinung das beste Essen?
Oh, da habe ich eine Challenge mit meinem Sohn. Also wir sind beide der Meinung, dass Italienisch die beste Essenskultur hat. Dicht gefolgt von der alpenländischen Küche mit Schnitzeln. Und ich persönlich habe ja in Frankreich auch gelebt, 2 Jahre, und liebe die französische Küche.
Aber apropos Essen, ich habe gehört, ihr im Vorstand, ihr habt sogar einen eigenen Koch. Was steckt dahinter? Und gibt es so ein Lieblingsgericht der Vorstandsebene?
Also wir haben als Vorstand, aber das wird nicht nur durch uns als Vorstand genutzt, also wir haben keinen Personal Cook, sondern wir haben eine Etage, wo wir Meetingräume haben, wo auch eine Küche angeschlossen ist und wo wir Gäste bewirten und externe oder interne Gäste, wo ein sehr, sehr guter Koch ist mit einem tollen Team, der ganz tolles Essen kocht. Und ich kann gar nicht sagen, was er am besten macht. Das Allerbeste, doch, weiß ich jetzt, ist die Crème Brûlée. Und da lässt er aber das Rezept nicht raus.
Kati, lass uns auf euer Unternehmen schauen. Ihr hattet dieses Jahr eine Bilanzpressekonferenz und da spürte man, ich habe mir die von vorne bis hinten angeschaut, irgendwas liegt in der Luft. Ja, das habe ich so ein bisschen rausgehört. Eine Art Aufbruch, und ich zitiere jetzt euren Kommunikationschef Thomas Vogt. Er hat gesagt, hier geht richtig was ab und ein neues Zeitalter beginnt. Was ist denn gerade bei euch in Bewegung? Welches neue Zeitalter beginnt?
Also was er jetzt mit dem neuen Zeitalter meinte, weiß ich jetzt nicht genau, aber wir haben natürlich viele Wechsel gehabt. Wir befinden uns mitten in einer Veränderung des gesamten Vorstandes, auf der Gesellschafterebene findet ein Generationenwechsel statt. Und wenn viele neue Personen da sind, dann verändert das Teamdynamik, dann verändert das Führungskultur, aber auch es gibt frische Impulse. Also das ist mit Sicherheit damit gemeint gewesen. Und auf der anderen Seite würde ich das gar nicht so absolut sehen mit dem Zeitalter, weil wir befinden uns ja seit vielen Jahren in einer kontinuierlichen Transformation als deutsche Wirtschaft, als Gesellschaften, aber eben auch als Unternehmen, wir jetzt als Otto-Gruppe natürlich auch mit unseren Geschäftsmodellen. Und da würde ein Zeitalter, glaube ich, zu kurz greifen, wenn man das darauf reduziert, die Veränderungen, die wir alle durchleben und die wir auch weiter durchleben müssen. Mhm.
Du hast jetzt eben gesagt, man ist ständig im Wandel, gesellschaftlich als auch unternehmerisch. Und ihr habt vor 10 Jahren, war schon ein bisschen bei euch was los, denn ihr habt den Kulturwandel 4.0 initiiert und habt auch seitdem so ein bisschen den Ruf eines Transformationsweltmeisters euch erarbeitet. Was war der, wenn wir mal so ein bisschen rückblicken, was war so der ursprüngliche Grund, die ursprüngliche Idee hinter diesem Kulturwandel? Und merkst du auch, dass dieser Wandel jetzt erfolgreich war?
Ich würde sagen, ja, weil Kultur hat ja keinen Selbstzweck, sondern eine Unternehmenskultur muss immer passend dafür da sein, was man für Unternehmensziele auch hat. Vor damals mehr als 10 Jahren hatten wir, da war ich nämlich noch in einer Konzernfunktion, einen großen strategischen Diskurs über die Zukunft der Otto-Gruppe und einzelner Geschäftsmodelle. Damals hat sich der Handel in Deutschland und in Europa sehr, sehr stark verändert durch den massiven Eintritt und auch das massive Wachstum der US-Technologiegiganten. Und der E-Commerce und der Handel wurde ordentlich durchgerüttelt und auch die Gesellschaft, die zur Otto-Gruppe gehörten damals und auch noch heute dazu gehören, waren vor der Herausforderung, wie entwickeln wir unsere Geschäftsmodelle weiter. Und es war relativ klar, dass für viele Geschäftsmodelle eine evolutionäre Weiterentwicklung, wie sie bis dahin stattgefunden hat, nicht reichen wird, weil wir die Hypothese entwickelt haben, dass der E-Commerce-Markt sich sehr deutlich verändern wird. Und zu dem Zeitpunkt sind ja sehr große Handelsgeschäftsmodelle europaweit enorm unter Druck geraten. Wir haben die ersten großen Insolvenzen gehabt. Und wir haben damals diesen strategischen Diskurs mit dem Ziel gestartet, die unternehmerischen Ideen, also die Geschäftsmodelle, nach vorne auszurichten. Und wir waren uns dann relativ schnell klar, dass mit der bis dahin erfolgreichen organisatorischen Aufstellung, aber auch mit der Art und Weise, wie wir Unternehmen führen, wie wir zusammenarbeiten, das nicht reichen wird, sondern wir müssen die Kultur parallel mitentwickeln. Und das ist der Start für den Kulturwandel gewesen.
Und wenn wir jetzt den Kulturwandel uns betrachten, 10 Jahre habt ihr es jetzt begonnen, würdest du sagen, der Wandel ist abgeschlossen? Seid ihr noch mittendrin oder gibt es jetzt sogar einen neuen Wandel aufgrund den Geschehnissen, die jetzt in den letzten Jahren hier passiert sind?
Wir haben ja zu dem Zeitpunkt Kulturwandel, wie man das dann ordentlich macht in Deutschland, sehr systematisch aufgesetzt. Mit einem Projektteam, mit einer Initiative, mit einem Commitment des Shareholders oder mit dem Wunsch des Shareholders, Commitment des Vorstandes und haben sehr systematisch erarbeitet, was wollen wir verändern, was wollen wir abschaffen, was wollen wir ausbauen. Und das ist so eine erste Phase gewesen, die hat vielleicht so 2-3 Jahre gedauert. Und in der Phase sind, glaube ich, sehr große Meilensteine in der veränderten Zusammenarbeit erreicht worden. Also weniger Hierarchien. Insbesondere die Führungskräfte waren in der großen Herausforderung, für sich zu definieren, was heißt denn auf Augenhöhe mit Mitarbeitern sein. Und trotzdem eine Hierarchie zu haben. Wie leben wir geteilte Verantwortung? Crossfunktionales Arbeiten haben wir gelernt. Also all diese Dinge, die haben so in den ersten 2-3 Jahren stattgefunden. Dann hat sich das weiterentwickelt und die Geschäftsmodelle haben sich weiterentwickelt. Wir haben Transformationen weiterentwickelt. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir wieder so eine Zäsur brauchen und gesagt haben, okay, wir haben über dieses Projekt Kulturwandel die Zusammenarbeit in vielen Konzerngesellschaften auf neue Beine gestellt, teilweise auf völlig neue Beine, teilweise auf veränderte Beine. Und jetzt gilt es wieder ein bisschen mehr Zielrichtung. Warum machen wir Kulturwandel eigentlich? Ja, um als Unternehmen erfolgreich zu sein, um im Markt zu bestehen, das noch wieder stärker rauszuarbeiten und das jetzt zu kombinieren mit dem ganzen Thema Performance-Kultur.
Auf die Performance-Kultur gehen wir gleich ein. Ja. Wie würdest du denn in einem Satz, 2 Sätze eure Unternehmenskultur beschreiben? Also was zeichnet euch besonders aus? Jedes Unternehmen hat ja so ein bisschen so ein USP. Was würdest du sagen? Was ist es der Otto Group?
Ich glaube, dass die Otto Gruppe, egal ob wir über Unternehmen in den USA wie Crate & Barrett sprechen oder über unsere Einkaufsorganisationen in Asien oder aber auch über den deutschen Kern hier bei Otto oder bei den anderen Konzerngesellschaften, dass uns alle vereint, dass und das gilt für Mitarbeitende ganz genauso wie für die Unternehmensleitung, dass wir ein großes Herz haben. Also das, was wir als Werte kommunizieren, das leben wir auch, beziehungsweise versuchen das jeden Tag zu leben. Mal funktioniert es besser, mal schlechter. Also dieses große Herz, was dann eben auch sich darin ausdrückt, miteinander zusammenzuhalten, Erfolge zu feiern.
Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wie sich so dieses große Herz im Alltag dann zeigt? Gibt es vielleicht sowas, wo was sofort in den Kopf kommt bei dir?
Naja, also die Mitarbeiter challengen uns schon als Unternehmensleitung zum Beispiel sehr, sehr stark, wenn wir sagen, das und das ist das Ziel, warum das denn jetzt wichtig ist. Sie wollen das verstehen, um es auch fühlen zu können und mit einer großen Leidenschaft dann ans Werk zu gehen. Und gerade in solchen heißen Phasen wie Black Friday, Weihnachtsgeschäft, wo man unternehmensübergreifend auch zusammenarbeiten muss, da ziehen alle an einem Strang. Wir haben früher mal einen Weihnachtsmarkt gehabt zu Weihnachten. Jetzt haben wir ein Sommerfest, weil sich das im Sommer einfach besser feiert. Und da spürt man schon auch viel Emotionen, dass Kollegen gerne miteinander sind. Und insbesondere in den Krisenphasen, also wenn ich jetzt an auch krisenhafte Entwicklungen denke und jetzt nicht nur die Corona-Phase, sondern als Unternehmen ist man ja auch immer mal in einer Krise oder in einer schwierigen Situation. Wenn es hart auf hart kommt, dann ziehen alle an einem Strang und dann läuft das hier wie so ein Uhrwerk. Da muss man gar nicht viel machen, weil dann alle automatisch auf ein Ziel ausgerichtet sind. Und ich glaube schon, dass es viel mit der Identifikation mit dem Unternehmen zu tun hat. Die Menschen oder viele arbeiten aus großer Überzeugung in der Otto-Gruppe oder in den jeweiligen Unternehmen und identifizieren sich mit dem Unternehmensziel, mit dem Sinn und Zweck und fragen eben auch nach dem Warum. Mhm. Und das motiviert eben, morgens zur Arbeit zu kommen.
Sind dir also Emotionen im Arbeitskontext wichtig?
Ich glaube, dass das unerlässlich ist, wenn man in einer Phase ist, wo man nicht alles versteht, was um einen rum passiert und auch nicht immer alles analytisch nachvollziehen kann, sondern auch aus Überzeugung handeln muss und für sich seinen Weg finden muss. Und da ist schon auch wichtig, dass man ein Gespür dafür hat, warum tut man das eigentlich? Und dann ist man vielleicht auch bereit, mal eine Unsicherheit zu akzeptieren. Auch jetzt aus einer Mitarbeiterperspektive hat es ja viel auch damit zu tun, traue ich denen da in der Unternehmensleitung eigentlich das zu, dass sie wissen, was sie tun? Mhm. Vertraue ich denen? Das kann man zwar sachlich aufschreiben, das als Mensch fühlt man das aber. Mhm. Und das muss immer wieder bewiesen werden im Kontakt der Menschen untereinander.
Würdest du sagen, das ist der größte Erfolgsfaktor, wenn du jetzt auf deine fast 20 Jahre jetzt hier schaust, weil ihr seid ja wirklich sehr erfahren, was Transformation angeht. Ist das der Erfolgsfaktor, die Menschen mitzunehmen, das Warum zu erklären, wenn es um Transformation geht? Oder würdest du sagen, es gibt einen ganz anderen Erfolgsfaktor?
Also ich glaube, ein ergänzender Faktor zu dem, was du gerade sagst, ist mit Sicherheit auch, dass das hat angefangen bei Michael Otto, als er noch im Vorstand war, oder bei seinem Vater auch, der das Unternehmen gegründet hat, auch eine gewisse visionäre Weitsicht zu haben und rechtzeitig Trends zu erkennen und sich sehr früh mit diesen Trends im Markt oder in der Gesellschaft auseinanderzusetzen und versuchen, Antworten zu finden. Und dann das Zweite, einen langen Atem zu haben, das auch durchzuhalten. Also so eine Transformation ist ja nicht in einem Jahr vorbei. Also eigentlich transformiert man sich dauerhaft. Aber der Weg von Otto zur Plattform, der hat jetzt über 10 Jahre gedauert. Der ist bei weitem nicht abgeschlossen. Aber da war schon eine Durststrecke dazwischen. Mhm. Und der dritte Faktor ist tatsächlich, die Menschen mitzunehmen und sich darüber im Klaren zu sein, dass das auch ein sehr, sehr anstrengender Diskurs ist, wenn man Menschen mitnehmen will. Und wir sind davon überzeugt, und ich persönlich auch, dass Mitarbeitende nicht nur dafür da sind, eine Aufgabe auszufüllen, indem sie eine Tätigkeit erledigen, sondern eigene Ideen einzubringen, weil dadurch wird immer alles besser. Mhm. Und das ist durchaus sehr anstrengend. Und dadurch, dass wir das doch auch systematisch von Anfang an immer betrieben haben, glaube ich, gehört das schon auch zu einem der Erfolgsfaktoren. Mhm. Man kann Menschen keine neue Vision aufstülpen und hoffen, dass sie das schon irgendwie ordentlich machen oder erwarten, sondern sie müssen verstehen, warum es sich lohnt, diesen Weg zu gehen.
Ich habe im letzten Podcast eine spannende Metapher dazu gehört. Er hat gesagt, dass wenn es in so einer nebligen Situation, und wir sind ja momentan ein bisschen auf dem Nebel, weil wir nicht wissen, was macht jetzt KI mit uns, wie geht es auch weiter weltpolitisch. Er hat gesagt, statt einem Wegweiser nach einem Kartenleser brauchen wir eher den Nordstern. Also so ein Wegweiser macht halt keinen Sinn im Nebel, sondern wir brauchen diesen Nordstern. Und das ist ja so ein bisschen das, was du auch erklärst. Was wäre denn euer Nordstern dann für eure Mitarbeitenden?
Also das eine ist, dass das Ziel, was man anstrebt, das kann man dann schon schon wieder aufschreiben, dass relativ gut erklärt wird, was ist eigentlich das Ziel fürs Unternehmen. Also für Otto war es relativ einfach. Wir wollen Otto zu einer großen Plattform umbauen, von einem katalogbasierten Unternehmen aus der Historie kommt über den E-Commerce. Das ist für andere Unternehmen was anderes. Zum Beispiel bei Crate & Barrel in den USA ist vor einiger Zeit das ganze Thema Produkt. Wir verkaufen Produkte. Das sind ja Living-Sortimente, also Möbel und alles, was dazugehört. Und das Produkt in den Vordergrund gestellt worden, um Kunden glücklich zu machen, um ihnen eine Designhandschrift mitzugeben. Also dieses, den Geschäftszweck möglichst konkret zu machen und nicht zu komplex, um dann bei den Mitarbeitenden Ideen zu erzeugen und Bilder zu erzeugen. Was ist denn das, was ich mir da vorstelle als Nordstern? Und dann ist der Nordstern nicht nur eine Sache im Geschäftsmodell oder ein faktisches Ziel, sondern das hat schon auch was damit zu tun. Also wir haben bei Otto immer so Townhall-Meetings gehabt. Da standen wir als Bereichsvorstand einmal im Monat auf der Bühne. Jetzt sind es, wenn wir, jetzt können wir nicht mehr alle einladen, wenn wir zum Konzern sprechen, sondern es sind dann eher Remote-Veranstaltungen. Aber wir hatten vor 2 Wochen, glaube ich, gerade eine, wo wir als Vorstand die Top-Führungskräfte nochmal zur aktuellen Situation und zu unseren Zielen abgeholt haben. Und wenn wir da stehen, dann müssen die Mitarbeitenden das Gefühl haben, die wissen, was sie tun. Und sie sind leidenschaftlich, sie sind enthusiastisch und sie vermitteln mir die Idee, dass das, was da faktisch steht als Ziel, auch erreichbar ist. Selbst wenn es für mich irgendwie völlig unerreichbar scheint. Aber wenn eine Petra Scharner-Wolf da steht und aus vollem Herzen über Ziele spricht und wir anderen Kollegen uns da gut einreihen und ein geschlossenes Bild als Vorstand abgeben und dann mit einer großen Leidenschaft das vertreten, dann ist das genauso Nordstern wie ein faktisches Ziel.
Ja. Schön. Und um all diese Ziele zu erreichen, die du jetzt oder die ihr intern ja auch kommuniziert habt, habt ihr auf eurer Bilanz-Pressekonferenz eure 5 strategischen Prioritäten kommuniziert. Ihr nennt es auch die Road to 2030. Eine Säule, und die hast du ja schon angesprochen, ist die Förderung und der Ausbau einer leistungsorientierten Unternehmenskultur oder Performance-Kultur, hast du, glaube ich, selbst gesagt. Was verstehst du jetzt darunter konkret und wie kann ich als Externer das jetzt bei euch erkennen?
Also wir hoffen mal, dass wir auch schon vorher leistungsorientiert waren und auch leistungsfähig, sonst wären wir ja nicht da angekommen, wo wir heute stehen. Und trotzdem haben wir in den strategischen Säulen, die auf finanzielle KPIs ausgerichtet waren, aber auch auf Kunden oder auch sind, auf Kundenziele, Technologie, dass wir gesagt haben, das Thema Performance-Kultur verdient eine extra Säule aus 2 Gründen. Der eine Punkt ist, die Mitarbeitenden, also die Unternehmenskultur, aber auch die Mitarbeitenden als Teil der Unternehmen sind genauso wichtig wie finanzielle Ziele. Also die Bedeutung der Mitarbeitenden auch auf einer strategischen Ebene nochmal sehr deutlich zu machen. Und jetzt, dann komme ich zu dem, was ich am Anfang sagte, über das Thema Performance-Kultur nochmal den Shift zu erzeugen, dass wir noch zielgerichteter vorgehen müssen, dass wir an bestimmten Stellen noch schneller werden wollen, dass wir uns immer fragen müssen, das, was ich da tue, worauf zahlt das ein? Ist das wertstiftend? Ist es nicht wertstiftend? Kann ich es anders machen? Kann ich es besser machen? Kann jemand anders das besser als ich? Das ist meine Verantwortung. Das hat ja ganz, ganz viele Dimensionen, Performance-Kultur. Und dem wollten wir auf der Ebene der strategischen Ziele dann eben nochmal eine besondere Bedeutung geben, so wie wir es damals, vor 10 Jahren, mit dem Kulturwandel eben auch gemacht haben.
Und die Emotion und das Herz, was du angesprochen hast, steht das im Widerspruch zu dieser Leistung oder sagst du, das ergänzt sich wunderbar?
Das ist ja da mit drin, weil tatsächlich, das, was ich eben schon ausgeführt hatte, wenn ich davon überzeugt bin, dass das, was ich tue, so grundsätzlich das Richtige ist, wenn ich für so ein Unternehmen brenne, dann ist das ja eher so ein bisschen so ein Gefühl. Das wird dann ergänzt, in der idealen Welt, durch effiziente Führungsstrukturen, durch ordentliche Organisationsmodelle, die funktionieren, durch Effektivität in den Prozessen. Also ich glaube schon, dass die Identifikation der Mitarbeitenden und die Mitarbeitenden zu erreichen, durch die unterschiedlichen Personen, ne, sei es jetzt Unternehmensleitung oder direkte Führungskraft, und dann die Arbeit am System oder auch Feedback-Instrumente, wenn das in einem guten Mix zusammen ist und die richtigen Role Models da sind, die Leute auch inspirieren, dass der Mix dazu führt, dass es beides gut miteinander vereinbar ist.
Und hast du jetzt in der kurzen Zeit, ne, du bist jetzt knapp über ein halbes Jahr ja in der Unternehmensgruppe, habt ihr einen Hebel jetzt schon da für euch festgesetzt, um diese Performance-Kultur noch zu fördern, zu steigern? Gibt es da so einen konkreten Hebel, den du da siehst?
Also erstmal sind ambitionierte Ziele die Grundvoraussetzung und da sind wir mittendrin, dass wir die Ziele für die nächsten Jahre, für unsere Mittelfristperspektive formulieren und darauf prüfen, sind sie ambitioniert genug, und dann überprüfen wir unsere Feedback-Instrumente auf Wirksamkeit. Wir haben festgestellt, dass wir im Talentmanagement nicht konsequent genug sind, was zum Beispiel heißt, wir haben viele Talente, aber wir haben keine verbindlichen Talententwicklungspläne. Das jetzt zu ergänzen, ist eine Aufgabenstellung, gleichzeitig aber auch noch ehrlicher im Feedback zu sein. Man hat in Feedback-Instrumenten häufig die Situation, das rutscht immer mehr weiter nach oben. Also es werden immer mehr Leute Top-Leistungsträger mit Top-Talenten, und das gibt's ja in der Realität nicht, dass man nur Leistungsträger hat, ne? Also das jetzt so ein bisschen wieder zu kalibrieren auf eine Normalverteilung, um die echten Talente rauszuschälen, aber sich auch den Personen zu befassen, die die Erwartungen nicht erfüllen. Also wie kann ich die Performance steigern oder das echte Potenzial anders entdecken? Also es ist schon die Arbeit an den Instrumenten, an den Zielen. Und dann glaube ich aber auch an uns selber als Vorstand, dass wir die richtigen Formate finden, im Dialog mit den Mitarbeitenden zu sein, um auch zu hören, was es mit ihnen macht. Beispielsweise hatte ich vor 3-4 Wochen, bin ich von der Agile Community, der Otto Group, eingeladen worden mit der Frage, was wir denn jetzt eigentlich mit Performance-Kultur meinen. Hab da, glaube ich, mich eine Stunde den Fragen gestellt. Also ich habe ein bisschen meine Meinung gesagt und dann wurde ich gefragt. Und solche Dialoge und so eine Auseinandersetzung ist total wichtig, weil da saßen, glaube ich, 100 Leute in dem Call. Und das fand ich, also ich habe da sofort zugesagt, weil ich also erstens sowas total gerne mache und das ernst nehme, wenn Mitarbeitende mich anfragen. Und zweitens, weil das natürlich eine super Multiplikatoren-Community ist, die dann auch wiederum Botschaften von uns in die Unternehmen tragen können.
Ein Mittel, konnte ich jetzt aber im Vorfeld auch bei euch ein bisschen rauslesen, könnte man auch bei den Menschen ansetzen. Und zwar ist für euch Wirksamkeit ganz zentral. Und jetzt zitiere ich kurz eine Studie von Carsten Schermuly. Vielleicht kennst du die auch, die New Work Barometer. Und er zeigt in diesen Studien, da werden, glaube ich, so knapp 600 Unternehmen immer befragt, dass 80% der Unternehmen, die wollen die Wirksamkeit der Mitarbeitenden auch fördern und stärken. Aber nur 37% der Unternehmen wollen auch echte Macht abgeben. Und aus der Psychologie weiß man, machtlose Menschen in die Selbstwirksamkeit zu schicken, das macht eben krank. Wie schafft ihr das, dieses Spannungsfeld? Auf der einen Seite möchte man ja wirksam oder autonome Mitarbeitende, die auch wirksam entscheiden können, aber gleichzeitig muss man ja dann auch vielleicht Macht abgeben oder Entscheidungsbefugnisse. Wie löst ihr dieses Spannungsfeld?
Das ist tatsächlich ein Spannungsfeld und wird vermutlich immer eins bleiben, dem man sich immer stellen muss. Also meines Erachtens gibt es drei Ebenen. Die erste Ebene ist die organisationale Ebene, weil über klare Organisationsstrukturen kann man schon Macht oder Verantwortung, wenn ich es jetzt mal richtig übersetze, es geht ja nicht immer nur um Macht, Verantwortung ordentlich aufteilen. Wir haben zum Beispiel in den letzten Jahren festgestellt, das Unternehmen ist vernetzt, kein Bereich kann mehr für sich existieren. Wir arbeiten viel crossfunktional. Wir haben, glaube ich, die crossfunktionale Zusammenarbeit an einen Punkt gebracht, wo sie nicht mehr funktional ist, sondern dysfunktionale Elemente hat. Also das kann man aber auf organisationaler Ebene sortieren, indem man sagt, ich gucke mir Organisationen und Prozesse an und entscheide, wo ist es jetzt sinnvoll, ein crossfunktionales Team zu installieren. Hat da einer den Lead? Hat das Team den Lead oder wie schneide ich die Organisationsstruktur? Das ist die Arbeit an der Organisation, die, glaube ich, total wichtig ist und auch nicht für jeden Bereich gleich ist. Ja, also ein HR-Bereich ist anders aufgestellt als ein Marketing-Bereich oder Categories zusammen mit den Marketing-Bereichen oder in der Logistik, wo dann auch Lagerarbeiter tätig sind, muss man anders sich organisieren als jetzt in einem E-Commerce-Unternehmen. Das ist der eine Teil. Und den auch kritisch zu hinterfragen, Fragen und da auch in den Schmerz zu gehen, auch Verantwortung neu zuzuteilen. Also wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, es ist dann wichtig, wo wir festgestellt haben, Doppelspitzen funktionieren nicht, dann gibt es halt nur noch eine und der andere hat halt nicht mehr die komplette Verantwortung. Punkt. Das heißt ja nicht, dass man nicht crossfunktional zusammenarbeitet, aber einer hat die Entscheidung. So, das ist die Arbeit an der Organisation. Dann gibt es die Arbeit in den Teams, also die Teamzusammensetzung so herzustellen, dass die unterschiedlichen Fähigkeiten, aber auch jetzt, wenn es um Menschen geht, unterschiedlichen Stärken intelligent miteinander kombiniert werden. Das kann sich immer mal verändern, je nachdem, wie Menschen sich auch weiterentwickeln oder wie der Auftrag des Teams sich weiterentwickelt und auch dem Team die Aufgabe zu geben, cross-funktional, jetzt bin ich bei der Cross-Funktionalität, so zusammenzuarbeiten, zu erkennen, okay, das kann der Bereich besser als ich jetzt als Team. Mhm. Also vertraue ich auch auf das, was der andere Bereich macht. Also Vertrauen heißt ja dann abgeben, Verantwortung delegieren. Und das hat nicht immer was mit Hierarchie zu tun, sondern auch auf der gleichen Hierarchie gibt es die größten Konflikte, dass die Teams sich aneinander nicht trauen. Ja, und daran zu arbeiten, zu sagen, nee, die Aufgabe liegt jetzt da und ich lasse es auch zu, dass das andere Team das besser kann. Und die letzte Ebene, und die ist, alle drei sind gleich wichtig, ist eben, dass ich mich permanent hinterfrage, was ist mein Auftrag, was ist meine Verantwortung, was wird von mir verlangt, was ist ehrlich, was sind meine Stärken und was kann ich gar nicht gut, wo brauche ich Hilfe und wo lasse ich auch los. Das ist die Ebene, die, wo man immer denkt, dass sie am schwächsten ausgeprägt ist, weil ich kleines Rad habe ja so wenig Einfluss, aber sie ist total wichtig, weil nur wenn Mitarbeitende reden und mit Führungskräften oder mit Kollegen reden, kommt man ja an die Sachen ran, wo man sie am besten einsetzen kann. Und ich finde schon auch, dass es wichtig ist, an die persönliche Verantwortung immer wieder zu appellieren. Für sich selber. Ja, also was kann ich vom Arbeitgeber erwarten, aber was ist auch meine Verantwortung? Stichwort Weiterbildung, aber eben auch meine Verantwortung, meine Rolle in einem Team, in einer Führungskonstellation. Und in diesem Dreiklang, ich, mein Team und die Organisation, entsteht Wirksamkeit, wenn man das vernünftig steuert.
Und um das vernünftig zu steuern, sind natürlich Führungskräfte ein elementarer Teil. Ich konnte bei euch lesen, ihr wünscht euch eine inspirierende Führung. Was zeichnet eine gute Führungskraft jetzt für dich in diesem Kontext aus? Was sollte eine Führungskraft bei euch, bei der Otto Group mitbringen?
Also ich glaube, was bei Führungskräften aktuell oder in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist, ist so dieses Spannungsfeld auszuhalten, Verantwortung ans Team zu geben, loszulassen, nicht mehr diesen klassischen Führungsansatz Rechnung zu tragen, ich gebe vor, Team führt aus und ich kontrolliere dann. Da Führungskräfte mitzunehmen und sie dahin zu entwickeln, Begleiter eines Teams, Begleiter eines Mitarbeiters zu sein und Stärken zu stärken, aber auch hart in Feedbacks zu gehen. Das ist ja viel schwieriger, als wenn man eine Aufgabe hat, die man abhaken kann und die man kontrollieren kann, wo man dann direkt auf der Aufgabe Feedback geben kann, sondern sie zu trainieren, also die Führungskräfte zu trainieren auf Stärken, Schwächen, Einschätzung, Potenzial, Erkennung. Dann wiederum in dem Spannungsfeld cross-funktionales Arbeiten, Selbstverantwortung der Mitarbeitenden, den Führungskräften aber trotzdem die Verantwortung zu geben, es ist deine Entscheidung. Du bist disziplinarisch vorgesetzt und du trägst die Gesamtverantwortung für dein Team. Das heißt, du darfst auch Entscheidungen treffen. Du musst nicht alles basisdemokratisch machen und trotzdem den richtigen Weg zu finden, was ist denn die Teamwirksamkeit, wie stärke ich möglichst die Verantwortung im Team, so dass eben nicht wieder der Impuls entsteht, in alte Führungsmuster zurückzufallen. Das ist schwer. Also deswegen ist das für Führungskräfte gar nicht so leicht, diesem Bild inspirierende Führungskraft gerecht zu werden. Aber das als ambitioniertes Ziel, als Karotte, als Messlatte vorne ranzustellen und dann auch zu gucken, dass man auch Führungskräfte an bestimmten Stellen richtig auswählt oder verändert oder begleitet, weil nicht jeder ist für alles geeignet. Ja, es gibt Leute, die können super Visionen entwickeln und Leute mitreißen auf einer Vision. Die haben überhaupt keine Lust und auch keine Fähigkeit, einen Betrieb zu managen und das auch zu erkennen und die Leute an den richtigen Platz zur richtigen Zeit zu setzen. Das gehört auch dazu. Ja, jemand, der eine Vision entwickelt, der ist für einen Abarbeitungsbereich nicht besonders inspirierend, weil die Leute die ganze Zeit denken, was hätten der da oder die?
Ja, das stimmt. Vielen Führungskräften, wie du es ja sagst, fällt das aber ja schwer, dieses Loslassen, dieses anderen Menschen vertrauen und statt zu kontrollieren, zu vertrauen. Du bist jetzt, arbeitest in Teilzeit, 80% bei der Otto Group. Und ich kann mir vorstellen, wenn man gerade als Teilzeit, dass man ja noch weniger Zeit hat als jetzt andere, die 100% auf dem Papier arbeiten. Wie hast du es denn geschafft, für dich dieses Mikromanagen, dieses Kontrollieren irgendwie beiseite zu legen und den Menschen ja zu vertrauen. Das musst du ja noch mehr, weil du ja quasi weniger Zeit im Unternehmen bist.
Ja, ich habe das nicht erst durch meine Teilzeit erkannt. Also ich glaube, wenn ich nicht vorher schon einen Schritt weiter gewesen wäre, würde das auch nicht so funktionieren. Ne? Also ich habe schon, als ich noch gar keine Führungsverantwortung hatte, ich habe zum Beispiel, ich war ABB, heißt das bei Otto, Ausbildungsbetreuer.
Ah, okay.
Und ich habe Azubis betreut und Praktikanten und fand das immer total bereichernd, wenn die nichts konnten und dann bei mir waren, 4 Wochen danach was konnten. Mhm. Also da war ich stolz drauf, dass ich denen was beibringen konnte. Und außerdem hat es mir dann meistens geholfen, dass ich meine Arbeit schneller fertig gekriegt habe oder das sogar besser geworden ist. Also ich habe schon sehr früh in meiner beruflichen Karriere kennengelernt und habe das sehr wertgeschätzt, dass ich durch andere Menschen einfach bessere Ergebnisse erziele. Wenn man dann Führungsverantwortung bekommt, dann lernt man das ja auch, dann wird man ausgebildet. Und ich bin von der Haltung ein Mensch. Ich denke erstmal, jeder Mensch, dem ich begegne, egal ob ich die Person kenne oder nicht, ist gut. Ja, also irgendwie hat jeder Mensch einen Platz auf dieser Welt und hat was Gutes im Sinn. Und ich kann dieser Person erstmal vertrauen. Also ich gebe immer Vertrauensvorschuss, egal ob ich Menschen kenne oder eben nicht. Diese Haltung hilft mir sehr.
Machst du das denn auch, obwohl du manchmal vielleicht dann auch enttäuscht wirst? Oder ja, ist es dann schwieriger für dich, diese Haltung wieder einzunehmen?
Nee, ich habe diese Grundhaltung, was ich intuitiv mache. Oder wenn ich einen Indiz habe, dann natürlich bewusst mache. Ich überprüfe immer, ist das eigentlich richtig? Wenn ich enttäuscht werde, dann unterstelle ich erstmal, dass die Person das nicht besser konnte oder besser wusste in dem Moment oder die Rahmenbedingungen nicht da waren. Und ich versuche, Lösungen zu finden, der Person zu helfen. Und auch meine Erwartungen deutlich zu machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man sich eben andere Sachen überlegen. Was nicht funktioniert ist, wenn ich jetzt enttäuscht würde aufgrund von Illoyalität oder sowas. Ne? Also das ist irgendwie, da habe ich so ein starkes Wertegerüst. Also Illoyalität, das ist bei mir tatsächlich, bin ich sehr dünnhäutig. Mhm. Da fällt es mir dann auch schwer, in Anführungsstrichen, zu verzeihen. Also das ist schwierig, dass ich damit umgehe, aber das passiert
Loyalität
ja
im Arbeitskontext, was bedeutet das dann bei dir konkret?
Naja, das bedeutet nicht Hörigkeit. Ne? Mhm. Loyalität heißt, dass jemand nicht lügt oder bewusst Sachen macht, um gegen mich zu handeln oder zu seinem persönlichen Vorteil und nicht zum Vorteil des Unternehmens zu agieren. Ne? Also wir sind hier angestellt, wir sind den Zielen dieses Unternehmens verpflichtet, den Zielen, die unser Shareholder uns gibt, aber auch der Verantwortung unserer Mitarbeiter gegenüber. Das ist so für mich der Loyalitätskontext. Das heißt aber nicht bedingungslose Loyalität der Führungskraft Kathi Röwer gegenüber. Das ist Quatsch. Ja. Also das braucht es nicht. Also ich kann sehr gut mit Widerworten. Ich kann auch gut damit umgehen, wenn Mitarbeitende mich korrigieren, wenn Mitarbeitende mich kritisieren. Ich hole mir auch kritisches Feedback von Mitarbeitenden ein, weil ich das sehr wertvoll finde. Und das prüfe ich dann immer wieder ab. Und das ist schon die Grundlage dafür gewesen, dann für die Zeit, als ich in Teilzeit gegangen wäre, weil ansonsten hätte ich das nicht hingekriegt. Ne? Also das hat schon nur funktioniert, weil ich loslassen konnte, weil ich der Meinung bin, meine Teams, die machen das alles nach bestem Wissen und Gewissen, die machen das gut. Und wenn ich irgendwas nicht gut finde, dann kann ich es ansprechen und dann kann man daran arbeiten.
Für alle Führungskräfte, die uns zuhören und das schwerfällt, diese Haltung einzunehmen, ich kann nur das Buch Im Grunde gut, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, empfehlen, wo sogar wissenschaftlich aufgeräumt wird mit dem einen oder anderen Mythos und dass wir eben positiver von Menschen ausgehen können. Du bist einer der wenigen Vorstände in Deutschland, die in Teilzeit arbeiten, also 80%. Welche Strahlkraft hat das jetzt in eurer Gruppe? Welche Erfahrungen hast du gemacht, wenn da oben in Anführungsstrichen jetzt eine ist, die 80% Vorständin geworden ist? Was für eine Strahlkraft hat das bei euch?
Ich weiß jetzt nicht, ob es auf der Vorstandsebene noch so relevant ist. Ich habe damals, als ich in den Bereichsvorstand gegangen bin, da habe ich eine große Wirkung bemerkt, weil zu dem Zeitpunkt, das ist vor über 10 Jahren gewesen, es noch nicht so üblich war. Mhm. Also da war ich, glaube ich, die erste auf der Ebene. Und das hat insbesondere in die Community junger Frauen und junger Eltern sehr, sehr stark gewirkt. Erstens, dass es möglich ist, weil wir zu dem Zeitpunkt schon auch noch Führungskräfte hatten, die sich auf einer Führungsebene, also unter sich oder neben sich auf einer Führungsebene nicht vorstellen konnten, mit Teilzeitführungskräften zu arbeiten. Also Teilzeitmitarbeiter oder Teilzeitkollegen zu haben. Viele dann eben, die diese Modelle wollten, sich gar nicht getraut haben, das zu fragen. oder in ein 50%-Modell gegangen sind und gar nie in so eine Situation als Führungskraft gekommen sind. Und ich glaube schon, dass ich da eine Strahlkraft hatte, das stärker aufzubrechen. Wir haben ja dann auch methodisch oder vom System her Stellenanzeigen für Führungskräfte in 80% ausgeschrieben, standardweise, um da irgendwie so einen Bruch hinzukriegen und das Ganze zu öffnen. Weil wir gemerkt haben, dass evolutorisch nur, indem wir Menschen überzeugen, das nicht funktionieren wird. Dann haben sich immer mehr auch Führungskräfte, weibliche und männliche, auch für Teilzeitmodelle entschieden. Also es ist jetzt keine Flut, aber es gibt eben mehr prominente Stellen, die so besetzt sind. Und ich glaube schon, dass das, dass ich damals so ein bisschen so einen Aufbruch verursacht habe. Jetzt werde ich von extern wahnsinnig häufig auf diese Themen angesprochen, intern gar nicht mehr so, weil ich intern ja dafür auch stehe und jetzt seit 10 Jahren dafür stehe. Und man auch merkt, es ist auf meiner Ebene schon nochmal was anderes, ne? Als, also, ob ich diesen Job in Teilzeit ausübe oder in Vollzeit, ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, ich mache meine Arbeit ordentlich und werde meiner Verantwortung gerecht. Das ist schon nochmal was anderes, als wenn wir über eine Abteilungsleiterstelle reden, ne? Das finde ich, das darf man nicht in einen Topf werfen. Es ist meine persönliche Entscheidung. Ich bin dankbar, dass ich die Chance habe, mir diesen organisatorischen Freiraum zu nehmen, den ich für mein Leben auch brauche und Otto damit auch gut zurechtkommt, beziehungsweise die Otto-Gruppe. Aber es ist ehrlicherweise in der internen Wirkung jetzt nicht mehr so relevant. Es ist schon noch wichtig, aber möchte jetzt auch nicht nur noch als Teilzeitvorstand dastehen.
Aber für die Externen, die sich das ja die sich dafür interessieren, würdest du sagen, das Modell geht jetzt momentan gut auf oder wo liegen gerade die größten Herausforderungen in deiner neuen Rolle?
Ich glaube, dass die Wichtigkeit darin besteht, dass man ehrlich zu sich selber ist. Und das gilt bei einem Teilzeitmodell wahrscheinlich noch mal ein bisschen stärker. Das war schon immer so, dass ich mich entscheiden musste. Also jetzt heute habe ich mich zum Beispiel heute Nachmittag dafür entschieden, meinen Sohn von der Schule abzuholen, weil es nicht anders geht. Aber dass ich mich entscheiden musste, bin ich jetzt die Mutter oder bin ich jetzt Managerin und das irgendwie versuchen musste, in Einklang zu bringen. Und an keiner Stelle bin ich perfekt. Ja, also ich bin keine perfekte Mutter. Ich habe nicht zu denen gehört, die an allen Wasselnachmittagen in der Kita teilnehmen konnten. Und ich habe hier auch einzelne Veranstaltungen versäumt, habe Arbeit in den Abend gelegt, weil ich es eben am Tag nicht geschafft habe. Also diesen Spagat, den hat aber jede berufstätige Mutter oder jeder berufstätige Vater, der irgendwie versucht, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Und das ist bei mir nicht anders als bei allen anderen, die in so einer Situation sind. Es ist vielleicht ein bisschen anders, weil als CFO ist meine Verantwortung nicht 80%, obwohl ich nur 80% arbeite, ne? Die ist schon bei 100%.
Und so offen und ehrlich warst du auch im SZ-Interview, im sehr aktuellen. Ich zitiere dich kurz. Du hast gesagt, würde ich die ganzen Stunden addieren, die ich so arbeite, dann würde ich wohl bei 100% landen statt bei 80. Was ich aber dann noch spannend fand, so zwischen den Zeilen und später konnte man lesen, dass du jetzt überlegst, ob dauerhaft das mit der Teilzeit überhaupt klappt. Magst du uns so ein bisschen mal in deine Gedanken gerade ehrlich mal mit reinnehmen? Hört sich das auf dem Papier vielleicht erstmal gut an, dieses Teilzeitmodell, aber in der Realität merkst du jetzt auf Vorstandsebene einer Unternehmensgruppe, wird es dann doch schwierig oder was sind so gerade deine Gedanken?
Ja, ich glaube, wenn man eine Entscheidung getroffen hat und für sich irgendwie ein Modell entschieden hat und man feststellt, man macht an zu vielen Stellen zu viele Kompromisse, und diese Kompromisse, die halten sich nicht mehr die Waage. Dann muss man sich für die eine oder für die andere Richtung entscheiden. Da bin ich noch nicht angekommen, aber diese Gedanken sind eben durchaus da. Ich schaffe es nicht, allem gerecht zu werden, aber die Kompromisse, die ich dafür mache, um möglichst vielem gerecht zu werden, wenn die irgendwie so für mich so eine innere Schwelle überschreiten, dann würde ich vielleicht ernsthaft über einen Modellwechsel nachdenken. Aber das ist aktuell noch nicht der Fall, aber das ist herausfordernder auf einer Vorstandsebene als in den letzten Jahren war. Das muss ich schon sagen, da hat sich schon ein bisschen was verändert. Weil die Umstände, die ich nicht beeinflussen kann, in meinem beruflichen Umfeld noch mal sehr viel größer geworden sind, was ich vorher so nicht gesehen habe, weil ich den Job nicht gemacht habe. Ne? Das merke ich erst jetzt.
Aber ich finde, du bist da ja auch dann ein perfektes Beispiel, dass eben eine Entscheidung, was die Flexibilität der Arbeit angeht, dass das eben nicht ja für dauerhaft sein muss, sondern ne, du hast jetzt gesagt, 10 Jahre hast du jetzt diese Teilzeitfunktion und für die 10 Jahre war es vielleicht perfekt und jetzt merkst du, jetzt bist du an einem Punkt, wo es wieder vielleicht ein anderes Modell bedarf. Aber das ist ja diese Flexibilität, die wir vom Unternehmen ja vielleicht erwarten oder uns wünschen, aus Arbeitnehmersicht, aber ja auch persönlich, dass wir uns immer offen sind und auch mal dann eine Entscheidung korrigieren und dass es nicht falsch ist, oder? Würdest du?
Ja, genau, das teile ich. Also Teilzeit ist ja nicht nur ein Modell, was jetzt irgendwie junge Eltern haben oder Eltern mit betreuungspflichtigen Kindern, sondern das kann im Alter auch nochmal der Fall werden, ne? Also wenn es dann um Betreuung geht von älteren Angehörigen oder kranken Angehörigen. Und ich glaube, dass es für Unternehmen wichtig ist, möglichst offen diesen Modellen gegenüber zu sein. Auch aus der Verantwortung den Mitarbeitenden gegenüber. Also weil ich muss jemanden pflegen, ist genauso belastend, wie ich fühle mich zwischen Kita und Hort hin und her gehetzt, ne? Und das ist ja emotional auch belastend. Und da Mitarbeitenden den Raum zu geben, die persönlichen Lebensumstände und die beruflichen unter einen Hut zu bekommen, ist, glaube ich, wichtig. Es ist nur auch wichtig, die Rahmenbedingungen klar zu haben. Es kann eben auch sein, dass ein Kompromiss mal nicht funktioniert. Mhm. Ja? Führungskraft zu werden mit einem 30%-Job ist wahrscheinlich schwierig, weil ich meine Führungsrolle nicht ausüben kann. Und genauso anspruchsvoll ist es, irgendwie Eltern zu pflegen, wenn man 90% arbeitet. Ne? Da braucht man vielleicht mehr Freiraum. Und gleichzeitig muss das Unternehmen eben auch sagen, also auf der Stelle kann ich es mir nicht vorstellen. Ne? Dann müssen wir irgendwie über eine andere Stelle reden. Und Teilzeit hat ja nicht automatisch was mit einer Performance-Einbuße zu tun. Das ist ja meistens, also in der Realität ist das Gegenteil der Fall, ne?
Also ich sage ja immer, die Teilzeitkräfte sind die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die eben genaue, klare Zeitvorgaben haben und sogar mehr schaffen als andere in der Zeit. So habe ich das Gefühl.
Ja, so habe ich es auch wahrgenommen immer.
Ist es jetzt egal, ob wir Teilzeit sind, Vollzeit sind, ob wir Führungskraft sind oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin? Du hast ja auch so ein bisschen schon angesprochen, man ist ja oft zerrissen zwischen diesem, man will perfekt auf der Arbeit sein, ob jetzt als Führungskraft oder als Mitarbeiterin, aber man will auch die perfekte Mutter, der perfekte Vater, der perfekte Ehemann oder Ehefrau sein. Und du hast, ich zitiere dich wieder in dem Interview, und das fand ich ganz schön, weil du hast gesagt, was über allem steht, dass man sich selbst nicht zu wichtig nehmen darf als Managerin und als Mutter. Ich weiß, dass ich nicht alles kann und ich vertraue anderen, weil ich vom Guten im Menschen überzeugt bin. Weil uns ja viele zuhören und wahrscheinlich diese Zerrissenheit kennen. Wie hast du es geschafft, dieses nicht mehr zerrissen zu sein, sondern dann anzunehmen und zu sagen, okay, ich kann eben nicht bei allen Bastelnachmittagen meines Sohnes dabei sein, aber ich kann vielleicht auch nicht, ich muss abends arbeiten, weil ich eben nachmittags nicht auf der Arbeit sein kann. Wie ist es dir gelungen?
Oh, das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Diese Woche, glaube ich, gelingt es mir schlecht. Ich bin auch nicht entspannt dabei, ja. Also ich fühle diese Zerrissenheit genauso. Und es gibt Tage, da fühle ich sie stärker und Tage, da fühle ich sie nicht so stark. Das hängt ja immer so ein bisschen von den Themen ab. Also meine Grundeinstellung ist, mein Job, der ist wichtig. Meine Familie ist viel wichtiger als alles auf der Welt. Das ist so die erste Priorisierung. Mein Job mache ich nicht für meine Karriere oder für irgendeinen Titel, sondern weil ich hier eine Aufgabe zu erfüllen habe. Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass ich an dieser Stelle bin, um für diese 35.000 Menschen verantwortlich zu sein und für die Ziele des Unternehmens jeden Tag zu kämpfen. Das ist das, was mich antreibt. Und wenn ich da erfolgreich bin, wenn ich da positive Erlebnisse habe, dann macht mich das wirklich glücklich. Und genauso, wenn ich da Niederlagen erleide oder wenn ich schwierige Entscheidungen zu treffen habe, dann beschäftigt mich das sehr, dann macht mir das schlaflose Nächte. Aus einer Überzeugung heraus einen Job machen zu können, empfinde ich als großes Geschenk. Also ich empfinde allein das schon als Privileg. Und dadurch, dass ich so auf meinen Job gucke und vielleicht jetzt auch durch meine Karriere, aber das war in den anderen Stufen, die ich durchlaufen habe, ähnlich, die Verbissenheit einer Karriereleiter nicht hatte, hat mir das immer auch eine gewisse innere Unabhängigkeit zum Job gegeben. Und hilft mir auch, um mit dieser Zerrissenheit klarzukommen. Und ich bin schon auch ehrlich zu mir, dass mir das nicht jeden Tag gut gelingt. Mhm. Und was ich als Mutter genauso lernen musste, mein Mann kann auch Essen kochen, ja? Also der konnte auch mit meinem Sohn zum Babyschwimmen gehen. Das kann nicht alles nur ich als Mutter. Also auch in der familiären Situation abzugeben, Kontrolle abzugeben, Verantwortung abzugeben, ist genauso wichtig. Und gleichzeitig ist es dann, glaube ich, und das ist das Schwerste, welche Narrative hat man, an denen man sich orientiert, die Gesellschaft einem auferlegt. Und das fand ich in meiner ganzen Zeit ehrlicherweise viel, viel schwieriger als der Anspruch, den ich an mich selber hatte oder den direkte Kollegen, vorgesetzte Mitarbeiter oder so an mich hatten. Dieses, du musst gesellschaftlich, irgendwie wird dir über die sozialen Medien heutzutage vorgegaukelt, du bist eine perfekte Mutter, du bist eine tolle Managerin, du siehst immer top aus, ja, ist nur gesund und dein Kind ist auch nur gesund und kommt völlig ohne Handy aus, ne? Und diese Stereotype abzulegen, und die gelten für Männer ebenso, ne? Mhm. Das ist ehrlicherweise viel, viel schwieriger als das, was man so mit sich und seinem direkten Umfeld auszumachen hat.
Welches gesellschaftliche Narrativ würdest du dir denn wünschen?
Ich glaube, dass wir weit davon entfernt sind, dass wir echte Gleichberechtigung und echte Gleichstellung zwischen Mann und Frau haben. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass die Geschichte ist auserzählt. Also Frauen zu fördern, für Gleichberechtigung zu kämpfen. Wir sind nach wie vor weit davon entfernt. Und nur über echte Gleichberechtigung werden wir es schaffen, für Frauen, aber eben auch für Männer, sowohl beruflich als auch im Zusammenspiel Familie und Beruf, ausgewogenes Umfeld zu schaffen.
Und um nochmal auf die Zerrissenheit zu gehen, ich glaube, da schließt sich ja jetzt auch die Klammer, die du vielleicht am Anfang gesetzt hast, weil ich habe ja so ein bisschen rausgehört, dass für dich jetzt diese Ehrlichkeit auch wichtig ist, sowohl im Unternehmenskontext als auch privat sozusagen, dass man sich ehrlich macht, welche Erwartungen kann ich erfüllen, welche nicht, welche möchte ich vielleicht auch nicht erfüllen. Also Ehrlichkeit, nehme ich so ein bisschen raus, spielt eine große Rolle für dich.
Ja, dafür muss man natürlich irgendwie auch eine gefestigte Person sein und auch was erlebt haben schon, dass man gefestigt wird. Deswegen war es mir auch immer ein Anliegen oder ist es mir heute auch noch ein Anliegen, junge Mitarbeitende zu erreichen, mit Azubis im Gespräch zu sein, aber auch mit jungen Frauen. Jetzt, ich hatte relativ viele Mentees in meiner Zeit, also junge Frauen, die ich begleitet habe in ihren Situationen oder in ihrer beruflichen Entwicklung, um ihnen von meiner Erfahrung zu berichten oder eben Programme im Unternehmen anzubieten, ne, die darauf einzahlen. Und das ist aber ein Weg, den man macht als Person, wo ich mir wünschen würde, dass wir den viel bewusster gehen. Mhm. Und viele Unternehmen haben das erkannt, haben nicht nur Programme, sondern Instrumente, um genau darauf einzuzahlen. Unsere Gesellschaft tut sich da manchmal noch ein bisschen schwer mit.
Ja, zum Schluss werde ich mit dir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, denn viele Unternehmen wollen ja zukunftsfähig jetzt sein und auch werden. Wenn du dich für einen zentralen Erfolgsfaktor entscheiden müsstest, welcher wäre es, um zukunftsfähig zu werden? Ist es die Technologie, die Kultur oder die Menschen? Das ist mal die Schwierigkeit, wenn man sich für eins entscheiden muss.
Ja, ich kann mich dann nicht für eins entscheiden. Also ich glaube schon, dass man die Menschen in den Mittelpunkt stellen muss, weil Menschen folgen Menschen. Das hat mir mal jemand gesagt und das fand ich so einen schönen Spruch, weil es sowohl für mich als Mitarbeitende als auch als Führungskraft immer passend war, mich in so eine Situation zu versetzen, wie schaffe ich es denn, dass die Menschen mir folgen? Oder kann ich jetzt der Person folgen? Ne? Also aus beiden Perspektiven. Und Menschen machen Kultur und Technologie hilft Menschen. Und Technologie hilft vielleicht jetzt nicht jedem einzelnen Menschen, aber hilft uns natürlich als Menschheit, als Gesellschaft, als Unternehmen, als Organisation. Deswegen hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und ich würde mich dennoch für die Menschen entscheiden.
Okay, du hast die Technologien angesprochen. Alle reden gerade über KI. Auch ihr in euren Unternehmen benutzt es extern schon sehr, zum Beispiel bei Otto für Kundenberatung oder generell für Dialoge mit den Kunden. Was heißt denn KI für dich jetzt im HR-Bereich? Was erhoffst du dir vielleicht von dieser Technologie und wo sagst du auch, es liegen deutliche Grenzen für die Zukunft?
Naja, ich denke, dass wir bestimmte Tätigkeiten werden wir perspektivisch durch Technologie ersetzen, ob jetzt durch KI oder andere Technologie. Diese Technologie muss aber gleichzeitig auch gesteuert werden. Und ich glaube schon, dass uns die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz andere Möglichkeiten gegeben hat oder gibt und geben wird, Technologie zu steuern. Wir haben vor ein paar Jahren immer noch gedacht, naja, wir kriegen ja die Mitarbeitenden nicht so umgeschult, dass sie IT-Entwickler werden. Heute muss nicht mehr jeder IT-Entwickler werden, sondern die Tools geben uns die Möglichkeit, viel, viel einfacher mit Technologie zu interagieren und auch Technologie zu steuern, als es noch vor 2-3 Jahren der Fall war. Da auch Mitarbeiterentwicklung drauf anzusetzen, das macht's, also wäre meine Hoffnung, dass es uns das in Zukunft viel, viel einfacher macht. Und trotzdem wird es bestimmte Jobprofile geben, die es in Zukunft nicht mehr geben wird, die es heute gibt. Und darauf müssen nicht nur HR-Bereiche, sondern alle Unternehmen sich einstellen. Ich glaube schon, dass es richtig ist, die aktuelle technologische Entwicklung als eine Revolution zu verstehen. Weil nur wenn man das so formuliert und jetzt nicht sich dahin gibt, naja, evolutionär wird sich das schon irgendwie entwickeln, findet man die richtigen Antworten. Also ich glaube, wenn man das als starke Veränderung empfindet, findet man andere Antworten, als wenn man denkt, naja, das plätschert dann so dahin und ich muss mich nur anpassen. Man muss sich anpassen, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns sehr, sehr viel schneller, sehr viel radikaler an diese Technologie anpassen müssen. Und das wiederum wird mit den Menschen was machen in ihrer Veränderungsfähigkeit. Also wir Menschen brauchen halt eine gewisse Weile, bis wir uns an neue Dinge anpassen. Und das überfordert uns. Also auch dieser Überforderung, Rechnung zu tragen, Antworten zu finden, nicht jeden mitnehmen zu können, aber möglichst viele der Mitarbeitenden zu erreichen. Das ist eine große Aufgabe, vor der wir stehen.
Was sich eure neue Geschäftsführerin Petra Scharner-Wolf wünscht für die Zukunft sind, ich zitiere sie, wir brauchen schnellere und konsequentere Entscheidungen und dürfen nicht immer 25 Schleifen drehen. Wo entstehen denn momentan bei euch die meisten Bremsen?
Wir sind von der Kultur und von der Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben, schon so aufgestellt, dass wir alles beweisen möchten und nachrechnen möchten und aufgeschrieben haben möchten, was wir so prognostizieren und was wir so entscheiden, also die Konsequenzen unserer Entscheidungen. Und ich glaube, da mehr Mut zu haben, auch nicht eine 80% Sicherheit zu haben, sondern manchmal auch mit 60% irgendwie Entscheidungsfindungsprozessen das hinzukriegen, das ist so eine Aufgabenstellung, also Unternehmergeist, mutig zu sein, in dem Wissen, dass dann auch Fehler passieren und mit diesen Fehlern umgehen zu können, das ist ja auch eine Fähigkeit, die man haben muss, ne? Also dann nicht zurückzufallen, nee, dann muss ich es doch 100% nachrechnen, ne? Also wenn das jetzt eine Fehlentscheidung war, nee, sondern zu sagen, okay, wie treffe ich dann nächstes Mal genau so eine Entscheidung mit dem gleichen Informationsgrad, bloß dass sie besser ist. Heißt ja nicht, dass ich mehr nachrechnen muss. Ja. Das ist der eine Aspekt und der andere ist schon auch das, was ich am Anfang sagte, wir haben es bei der crossfunktionalen Zusammenarbeit und jeder hat eine Meinung zu allem Möglichen, glaube ich, an ein paar Stellen so ein bisschen übertrieben. Deswegen holen wir viele Menschen ab und versuchen, viele Menschen und viele Bereiche in ein Commitment zu bekommen, anstatt eher zu sagen, okay, wir treffen jetzt eine Entscheidung, das sind die Rahmenbedingungen, unter denen ich die treffe, das sind die erwarteten Auswirkungen und wenn es nicht funktioniert, dann korrigieren wir es und ich trage natürlich die Verantwortung dafür. Also wieder ein bisschen mehr eine Stufe früher oder vielleicht zwei, drei zu entscheiden, ohne dass alle abgeholt sein müssen zu der isolierten Entscheidung. Aber sie müssen vielleicht nachvollziehen können, warum wir jetzt bestimmte Dinge tun. Das ist diese Ausrichtung am Nordstern, die wir vorhin am Wickel hatten. Dazu gehört nicht, dass man jeden einzelnen Stern auf der Milchstraße bis dahin kennen muss.
Das heißt, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, höre ich jetzt so ein bisschen raus, ihr wollt schon die Mitarbeitenden mitnehmen, aber es kann sein, dass bei Entscheidungsprozessen man eher schneller entscheidet, nicht alle hört, in Anführungsstrichen. Aber wenn eine Entscheidung getroffen worden ist, dann, da wären wir wieder bei deinen Emotionen, das Warum, das dann auch zu erklären, transparent. Ja. Aber diesen Entscheidungsprozess, da nicht in Anführungsstrichen alle Meinungen zu hören, sondern da ein bisschen schneller zu werden, weil einer oder eine Meinung hat und der da dann auch die Verantwortung übernimmt.
Ja, genau. Dazu gehört schon auch die Arbeit an der organisationalen Ebene dazu, ne? Also ohne dem wird es nicht funktionieren. Das heißt, in dem Fall Verantwortung eindeutiger zuzuordnen, als jetzt über geteilte Verantwortung Themen zur Entscheidung zu bringen. Ne? Also die Arbeit an der ist nicht nur einzelne Personen oder einzelne Teams mitnehmen, sondern es hat schon auch was damit zu tun, wo liegt die Verantwortung und damit auch Entscheidungshoheit.
Du kommst aus dem Controlling, du kommst aus dem Finanzwesen, du liebst Zahlen, aber ich habe von, jetzt muss ich sie wieder zitieren, Petra Scharner-Wolf gehört, dass ihr noch keine Kennzahlen habt, um diese Performance-Kultur auch wirklich zu messen. Deswegen die erste Frage, habt ihr mittlerweile Kennzahlen für euch intern gefunden und auch aufgestellt?
Wir sind dabei, sie zu definieren in unserer strategischen Agenda. Aber ganz klassisch gehören natürlich auch Kennzahlen dazu, wie eine Fluktuationsquote, eine Krankenquote. Und ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, sowas wie Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung, die eben auch Thema sind, wenn wir in Beiratssitzungen mit Konzerngesellschaften sind, die wir uns gesamthaft angucken auf Konzernebene, wo Mitarbeitende uns systematisch zurückspiegeln, wie zufrieden sie sind, was sie besorgt. Auch so ein Work-Health-Radar, also wo es um Gesundheit und Wohlbefinden geht, das systematisch auszuwerten. Da haben wir morgen eine Veranstaltung mit unseren VPs, wo die aktuellen Ergebnisse vorgestellt werden, wo wir dann eben Erkenntnisse daraus ableiten und Maßnahmen entwickeln. Und dann beschäftigen wir uns tatsächlich gerade damit, Kennzahlen zu entwickeln, wie wir Mobilität im Konzern noch erhöhen können und sind gerade dabei, das zu finalisieren. Wir haben uns ehrlicherweise in der Messbarkeit im ersten Schritt mit den anderen Säulen beschäftigt, weil wir sie als dringlicher empfunden haben, sie auch mit ganz konkreten Zielen zu hinterlegen.
Vielleicht müssen wir uns dann nochmal sprechen, weil ich finde es total spannend, ne? Wie will man jetzt quasi Performance irgendwie dann auch richtig messen und dann zu sagen, haben wir jetzt, ne, sind wir da ein bisschen stärker in der Performance oder nicht? Also das finde ich echt herausfordernd.
Ja, ich glaube, jetzt eine neue Kennzahl zu entwickeln, das ist uns noch nicht gelungen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir das weiterverfolgen werden, weil das sind so Pseudokennzahlen, dann können wir jetzt messen, wie schnell sind wir bei Entscheidungen? Ja, wie viele Meetings brauchen wir? Das ist irgendwie, das hört sich so ein bisschen sehr gekünstelt an.
Okay, das heißt, ihr habt noch keine neue, aber am Ende geht es um die
klassischen. Nee, und im Endeffekt sind es natürlich auch die wirtschaftlichen Ziele, in denen sich das dann wiederum niederschlägt. Ne? Und wirtschaftliche Ziele sowohl im Sinne unserer Unternehmensziele als auch Kennzahlen zur Messung effizienter Organisation. Da gibt's ja, man muss ja nicht alles über Bord werfen, was an Kennzahlendefinitionen in den letzten 50 Jahren entwickelt wurde. Man muss es vielleicht nur wieder in eine neue Gewichtung bringen und modernisieren. Und wahrscheinlich sind es dann tatsächlich gar nicht neue Kennzahlen, sondern ein Mix schon bekannter, klassischer Kennzahlen, die nur eine neue Priorität erfahren.
Zwei Fragen habe ich noch, das sind die Abschlussfragen. Gibt es momentan ein Ziel, was du dir jetzt für deine neue Rolle in dem Sinne geschaffen hast, also eine aktuelle Priorität, die du dir gesetzt hast, um die du dich jetzt kümmerst, um so ein bisschen mit in die Zukunft zu schauen?
Ja, meinen Beitrag zu der strategischen Agenda zu leisten. Und das ist natürlich dann rollenimmanent im Wesentlichen auf den Säulen Performance-Kultur und den Säulen der wirtschaftlichen Stabilität und der finanziellen Stabilität. Da haben wir, glaube ich, gute Fortschritte schon gemacht. Und da liegt aber noch eine Menge vor uns als Konzern. Das ist gut, dass ich das mitsteuern kann.
Okay, dann belassen wir es dabei. Aber eine Abschlussfrage, die muss ich dir jetzt noch stellen. Und es braucht ein bisschen Spontanität, denn das Motto der Detox Service ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anderes machen. Und jetzt stell dir vor, du hast die Handynummer von allen Mitarbeitenden deutschlandweit, also jetzt nicht nur der Otto Group. Und auf einen Knopfdruck kannst du quasi eine Nachricht an alle Führungskräfte, an alle Mitarbeitenden in Deutschland raussenden. Gibt es etwas, was du dir wünschen würdest, was wir zukünftig anders machen sollten?
Ich glaube, ich wünsche mir mehr Feedback zu unserer Performance.
Von Kolleginnen?
Von Kolleginnen, von Mitarbeitenden. Erreichen wir euch? Versteht ihr, was wir als Ziele haben? Wie performen wir auf irgendwelchen Veranstaltungen oder Formaten? Was können wir besser sein, damit ihr euch noch besser einbringen könnt oder noch besser verstanden fühlt?
Kannst du dir erklären, warum, wenn du dir das wünschst, warum so Feedback nicht so ausgeprägt ist?
Naja, also der direkte Draht, der ist jetzt nicht für jeden so erkennbar. Und ich glaube schon, also jetzt bei 35.000 Mitarbeitenden, da habe ich natürlich jetzt nicht eine Wirksamkeit bei allen, sondern man ist irgendwie schon so in seiner Blase meistens aktiv und am Standort. Ne, das hat natürlich auch was mit Regionalität zu tun. Und dann aber auch eine Hürde, Vorständen Feedback zu geben, die ist relativ groß. Also deswegen, ich muss meistens fragen, Feedback zu bekommen. Und das bekomme ich dann auch. Also ja. Dann funktioniert's.
Ja, schön. Dann nehmen wir uns das doch alle zu Herzen. Du teilst auf LinkedIn viele Insights. Also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch mehr erfahren möchten. Kathi Röver, so wird man dich bei LinkedIn finden. Ihr sucht natürlich hier und da nach spannenden neuen Talents vielleicht und Mitarbeitenden. Das heißt, ihr könnt gerne bei der Otto Group nach neuen Stellen schauen. Und ich glaube, das muss man an dieser Stelle auch sagen, ihr habt euer Kulturwandel-Kollektiv. Ich habe gesehen, es ist ein Netzwerk mit 1600 Menschen schon und 900 Organisationen, die sich gegenseitig inspirieren und irgendwie weiterbringen. Also auch dort kann man sich gerne anschließen. Und sonst alles eben unter Kathi Röver oder der Otto Group. Kathi, vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.